It's been 28 days since I last saw my husband. Since his children hugged him. Since his mother kissed him. Since his brother has talked to him. Court ruled that indeed this should have never happened. So-called administration error has destroyed my family's happiness. Kilmer, if you can hear me, I'm still fighting for you.
Fabian, wer ist das, was wir hier hören?
Das ist Jennifer Vasquez-Sura. Das ist eine Frau, die in Maryland lebt, nicht weit weg von da, wo ich wohne, gerade über die Grenze von Washington D.C. mit ihren 3 Kindern und bis vor kurzem auch mit ihrem Mann. Und der Mann, um den geht es jetzt in dem, was sie da sagt. Er ist von der US-Regierung ausgeschafft worden nach El Salvador. Ihr Mann ist Bürger von El Salvador, sie selber ist Amerikanerin. Und sie redet da bei einem Auftritt vor dem Gericht, wo es in einem Prozess darum geht, um ihren Mann und was mit ihm passiert. Und sagt, sie kämpfe dafür, dass er wieder zurückkommen kann. Aber offen gestanden sind ihre Chancen sehr, sehr gering. Und das hört man ihrer Stimme auch an.
Es ist Mittwoch, der 23. April 2025 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger». Wer ist der Mann, der seine Geschichte seit ein paar Wochen sogar den Präsident Donald Trump beschäftigt?
This man is a, according to certified statements that we get, is a very violent person.
Was erzählt die Geschichte über den Umgang von Trump mit Kriminellen, mit Migranten und vor allem mit Gericht? Das frage ich heute den Fabian Fellmann, unseren USA-Korrespondent in Washington. Ich bin Noah Fendt, vertrete heute noch einmal den Christoph Münger. Hoi Fabian.
Hallo Noah.
Fabian, die Geschichte, die fängt an in Hyattsville im Bundesstaat Maryland, nur unweit von Washington, und zwar fängt sie an vor einem Home Depot Store im Jahr 2019. Wie sieht es dort aus?
Wir sind da in einer Gegend vor Washington, das ist nicht, wirklich nicht weit weg, also meine Joggingroute geht manchmal bis Hyattsville. Der Home Depot ist so ein Baumarkt, wie wir es in der Schweiz auch kennen. Das funktioniert auch so, dass Handwerker fahren dorthin, gehen ihre Baumaterialien kaufen, ihre Werkzeuge kaufen und führen nachher ihre Arbeiten aus. Aber es gehen auch Leute, eben wie ich jetzt dorthin, kaufen irgendeine Pflanzenerde und noch ein Tomatenstrüchli zum Pflanzen im Garten. Vielleicht mal einen Schraubenzieher oder eine Bohrmaschine. Aha, was man halt so macht.
Insbesondere Tomatenpflänzli sind wahrscheinlich in mit diesen Zöllen im Moment.
Genau. Sie sind vor allem viel, viel besser als die im importiert aus dem Gewächshaus.
Jedenfalls, auf dem Home Depot Parkplatz steht 2019 ein junger Mann. Wer ist er und was macht er dort?
Das ist eben der Mann, wo die Frau am Anfang davon geredet hat. Das ist ihr Mann, der heisst Kilmer Armando Abrego Garcia. Der ist dann knapp 24-jährig. Der kommt aus El Salvador und ist aus El Salvador in die USA geflüchtet mit der Familie. Das war schon 2012 gewesen. Also er ist dann schon seit mehreren Jahren dort. Und dort steht er vor dem Home Depot Store und wird dann von der Polizei aufgegriffen. Und er sagt nachher, dass er eigentlich Arbeit gesucht hat. Und das klingt durchaus plausibel. Insofern, auf diesen Parkplätzen sieht man ab und zu Leute rumstehen, die so wie Taglöhner sind. Muss zum Beispiel jemand etwas zügeln oder es braucht jemand einen, der ihm kommt, Pflanzenerden austragen. Und dann sagst du, kommst mit und ich zahle dir etwas, häufig Schwarzarbeit. Und eben genau, der Kilmer Armando Abrego Garcia war illegal in den USA gewesen, im Sinne von, er hat kein gültiges Aufenthaltspapier gehabt, hat auch nicht können normal arbeiten in dem Sinn und hat eben gesagt, er wartet dort auf Arbeit. Und die Polizei erzählt dann später eine andere Geschichte, auf das kommen wir dann noch zurück.
Genau, zuerst interessiert mich, du hast gesagt, er ist von El Salvador in die USA gekommen. Wieso eigentlich?
Er ist mit der Familie gekommen, als er 16 war. Seine Mutter hat ein Geschäft für Pupusas. Das ist so ein typisch salvadorianisches Gericht, das man da in Washington auch überall kaufen kann. Es ist so wie eine dicke Tortilla, die mit Käse und Bohnen und Fleisch gefüllt ist. Und so wie er das erzählt, ist die Mutter von einer Gang erpresst, die ihnen Schutzgeld wollen und haben gesagt, sie würden die Familienmitglieder umbringen und töten. Und so ist dann die Familie aus El Salvador geflohen in die USA.
Jetzt an dem Tag im Frühling 2019, es war der 28. März, als er vor dem Home Depot Store gestanden ist. Dort findet er aber keine Arbeit.
Nein, genau. Die Polizei taucht auf. Das ist so ein Lokalpolizist, der dort hinkommt mit dem Streifenwagen. Und dann sagt er, hat dort vier Leute gesehen am Loitering. Loitering heisst so ein bisschen umhangen. Und das ist so ein Straftatbestand, der in den USA viel gebraucht wird. Der kontrolliert dann einfach die Männer. Und bei diesen vier Männern hat es zwei darunter, die ziemlich klar scheint zu sein, dass die Mitglied von der Gang MS-13 sind. MS-13. Das ist eine Gang aus El Salvador, beziehungsweise wo in Kalifornien gegründet worden ist, von Leuten aus El Salvador zurück exportiert worden ist auf El Salvador. Und jetzt ist es so ein Gangnetzwerk, das in beiden Ländern operiert und zum Teil auch in weiteren Ländern. Die machen Schutzgelderpressung, sie sind im Menschenhandel tätig, sie sind im Drogenhandel tätig. Donald Trump hat viel von diesen MS-13 geredet. Also in den USA kennt der Begriff jeder Mensch, jedes Kind. Das ist für Trump ein Symbol geworden für den kriminellen Lateinamerikaner, für den kriminellen Migranten. So ein Stereotyp, den er sehr viel braucht, um die Leute zu beschreiben. Und jetzt wird der Kilmar Armando Abrego-Garcia eben aufgeschnappt und ihm wirft die Polizei vor, er sei Mitglied auch von dieser Gang.
Ist denn an dem Vorwurf etwas dran? Also ist er tatsächlich Mitglied oder Mitglied gewesen von dieser Gang?
Das ist sehr schwierig zu beurteilen, ehrlich gesagt. Seine Anwälte sagen nein, er sagt nein. Im Gegenteil, er sei ja Opfer von Ganggewalt in El Salvador bedroht worden. Darum sei er in die USA überhaupt geflohen. Allerdings ist er in El Salvador von der rivalisierenden Gang von MS-13 bedroht worden. Es könnte also durchaus sein. Aber was man klar muss festhalten, ist die Einschätzung von der Polizei. Er sei Mitglied von dieser Gang, die ist sehr, sehr, sehr dürftig. Also wir haben unterdessen Dokumente können anschauen, die damals erfasst worden sind. Da gibt es so ein Formular, das der Polizist ausfüllt. Wer hat er angehalten und warum hat er ihn angehalten? Und dort beschreibt er den Abrego Garcia als junger Mann, der hat ein Chicago Bull-Hütchen an und dann hat er einen Bulli an mit Dollarnötchen drauf und auf diesen Dollarnötchen sind die Ohren und die Augen und das Maul vom Präsidenten abdeckt. So ein Symbol, so ein Bild, so eine Bildmontage. Und es gab anonyme Zeugenaussagen, dass er zu dieser Gang MS-13 gehöre. Und wer genau die Zeugenaussage gemacht hat, weiss man nicht. Und jetzt die Symbolik von diesen Kleidern interpretiert die Polizei dann so. Chicago Bulls, das ist eben ein Bulle mit so Hörnern drauf. Das ist auch ein Symbol, ein Bulle mit Hörnern, ein Stier mit Hörnern, wo die Gang braucht. Und zum Teil haben tatsächlich Mitglieder von dieser Gang den Chicago Bulls Hütchen getragen. Aber gleichzeitig sind die Chicago Bulls, man kennt sie aus der Zeit von Michael Jordan. Ich habe als Kind auch so Hütchen angehabt. Ich bin nicht Mitglied von dieser Gang MS-13 und ganz viele Amerikaner haben so Hütchen an. Und der Bulli, den der Abrego Garcia angehabt, heisst, man sich so ein Schweigegelübde-Zeichen. Also quasi, wenn man Mitglied in dieser Gang ist, sagt man, man will nichts sehen, man will nichts sagen, man hört nichts, man verratet die anderen Gangmitglieder in der Polizei, so wie die Äffli, die kennen alle. Und quasi in dieser Symbolik sind auch der Bulli gewesen. Und all die Hinweise, die die Polizei da aber aufschreibt, ist alles möglich, dass er Mitglied von dieser Gang ist, aber das ist alles andere als bewiesen.
Belege sind also sehr dürftig. Trotzdem wird er dort festgenommen von der Polizei. Was passiert mit ihm?
Ja, da kommt dann das, was passiert. Oder? Er hat keine gültige Aufenthaltspapiere in den USA, also kommt er vor ein Einwanderungsgericht und dann wird jetzt sein Fall verhandelt. Und von diesem Einwanderungsgericht ist jetzt viel die Rede. Oder Donald Trump sagt immer, zwei Gerichte haben festgehalten, dass der Mann Mitglied von dieser Gang sei. Und da bezieht er sich zweimal eben auf so Einwanderungsgericht. Und von dem muss man wissen, dass die Einwanderungsgericht, das ist nicht das gleiche Gericht wie ein anderes Gericht, sondern das sind administrative Gerichte. Die Richter, die sind im Justizministerium unterstellt und angestellt dort. Die sind teilweise unabhängig, sie unterstehen aber politischen Weisungen und politischem Druck. Das heisst, wenn die die Frage prüfen, ob der Abrego Garcia Gangmitglied ist, dann ist das nicht wie vor einem Strafgericht, wo man quasi muss zweifelsfrei feststellen, der ist Gangmitglied, sondern der ist beweislastig wie umgekehrt. Der Abrego Garcia hat quasi vor dem Gericht müssen beweisen, dass er keine Gefahr ist für die amerikanische Öffentlichkeit, dass er darf im Land bleiben, obwohl er kein Papier hat. Und weil der Verdacht rum war von dieser Gangmitgliedschaft, hat er das nicht können. Und die Richter haben dann gefunden, ja, es sei plausibel genug, so die Feststellungen von dem anonymen Zeugen vor allem, das sei plausibel genug, um zu sagen, den muss man jetzt ausschaffen. Der Abrego Garcia macht dann einen Rekurs, bringt das von einer zweiten Gerichtsinstanz und die kommt wieder zum gleichen Schluss. Allerdings vor allem aus formalen Gründen. Also die schaut nach den Details nicht mehr nochmal an, sondern sagt, ja, nein, da gibt es keinen Grund, um das nochmal anzuschauen. Den schieben wir jetzt ab. Und dann gehen wir vor ein normales Gericht. Abrego Garcia macht dann nochmal Einsprache und sagt, hey, nein, wenn ihr mich nach El Salvador abschiebt, dann bin ich bedroht von dieser Bandengewalt, dann werde ich an Leib und Leben bedroht, wie wir dem in der Schweiz sagen. Und dann sagt dann eine Richterin, dass er nicht darf abgeschoben werden, sondern eben einen Sonderstatus überkommt. Wenn er nach El Salvador gebracht würde, würde ihm Gewalt oder Folter drohen. Also er kommt so in eine Art vorübergehenden Schutzstatus über in den USA. Also eigentlich müsste er das Land verlassen, aber in sein Herkunftsland kann er nicht zurück.
Er gewinnt den Fall also am Schluss nach 6 Monaten und vor dem dritten Gericht im Prinzip. Abrego Garcia und seine Frau kommen das Kind über. Er hat einen Job, bis sich dann im März von diesem Jahr alles nochmal verändert.
Ja, es ist unglaublich, oder? Also er eben mit seiner Frau ein Kind. Sie hat schon 2 Kinder aus einer früheren Beziehung und er wird beschrieben als ein Familienvater, der sich um die 3 Kinder kümmert. Die eigene, die anderen 2. Es gibt mal einen kurzen Fall, wo die beiden vor Gericht landen. Die Frau wirft ihm dort vor, er sei handgreiflich geworden gegen sie. Aber das versandet dann relativ schnell und sie sagt jetzt im Rückblick, sie hätten das als Paar quasi können bewältigen und überstanden und ihre Beziehung sei an dem gewachsen. Auf jeden Fall ist der Abrego Garcia Mitte März auf einer Baustelle in Baltimore am Arbeiten, ist fertig von der Schicht, will sein jüngstes Kind abholen bei der Grossmutter und wird dann plötzlich auf der Heimfahrt von Beamten angehalten und dann sagen sie ihm, er habe keinen Schutzstatus mehr in den USA. Er wird jetzt aus dem Land gebracht. Das ist ja genau das, was Donald Trump versprochen hat, oder? Die schnelle Razzien-Ausschaffung von mindestens 1 Million Migranten, die eigentlich müsste gehen. Das Kind wird der Mutter übergeben, er wird in Handschellen abgeführt und dann heisst es eben, er sei jetzt Terrorist. Unterdessen hat Donald Trump die Gang MS-13 als terroristische Organisation eingestuft. Und weil er angeblich Mitglied sei in dieser Bande, in dieser Gang, sei er darum ein Terrorist und werde jetzt sofort ausgeschafft.
Was passiert denn jetzt das Mal mit ihm? Beim 2. Mal, wo er quasi verhaftet wird?
Ja, er wird so ein bisschen hin und her geschoben an verschiedenen Inhaftierungsorten, Ausschaffungsgefängnis und dann muss er wieder Fragen beantworten über seine Bandenzugehörigkeit. Sie fragen dann nach Tattoos auf seinen Fingern. Auf einem Finger hat er ein Marihuana-Blatt. Auf dem 2. Finger hat er ein Kreuz. Er hat einen Totenkopf auf dem Finger. Das sind alles Symbole, die Behörden sagen, sie gibt versteckte Symbole für MS-13.
Wie zum Beispiel auch ein Chicago Bulls-Hütchen.
Wie zum Beispiel auch das Chicago Bulls-Hütli, genau. Aber die Gangzugehörigkeit ist jetzt wieder da. Und statt dass der Abrego Garcia dann in einem Gericht vorgeführt wird und man dann eigentlich die Frage versucht zu klären, ja, ist er jetzt Gangmitglied? Und heisst das, dass ihm kein Folter mehr droht in El Salvador? Kann er ausgeschafft werden nach El Salvador? Das passiert dann alles nicht. Plötzlich wird er in ein Flugzeug hineingesteckt und die Videobilder von denen haben wir, glaube ich, unterdessen alle gesehen. Es fliegen drauf Flugzeuge, so in einer Nacht- und Nebelaktion, fliegen nach El Salvador. Am Tag vorher unterschreibt Trump noch geschwind so ein Gesetz, das in der Regierung wie eine Art mit einem Kriegsrecht und einem Notrecht Sonderkompetenzen gibt bei dieser Abschiebung. Zack, ist man im Flugzeug. Die Flugzeuge werden in die Luft geschickt, während noch eine Gerichtsverhandlung läuft an einem anderen Ort, um sie zu stoppen. Die landen kurz in Honduras zwischen und sind dann in El Salvador. Und dort sehen wir dann eben die Videobilder, wo die Häftlinge in Ketten gelegt sind und in einer Kolonne aus dem Flugzeug rausgebracht werden. Dann werden sie in das Gefängnis hineingeführt, so ein Hochsicherheitsgefängnis eben für Terroristen in Anführungs- und Schlusszeichen. Sie werden am Boden gedrückt, ihnen werden die Haare abgeschoren und dann werden sie eingesperrt in so grosse Kerker. Die Bilder sind ja um die Welt gegangen.
Also das heisst, etwa 5,5 Jahre nachdem ein Gericht schon mal zum Schluss gekommen ist, dass man den Abrego Garcia nicht abschieben darf, weil er in seinem Heimatland ja konkret bedroht wäre, wird er doch abgeschoben. Und zwar auch das Mal jetzt eigentlich, ohne dass das ein Gericht erneut festgehalten oder entschieden hat.
Genau, wir haben 2 Gerichtsentscheide, die sich ein bisschen widersprechen. Der eine ist, er hat einen gültigen Ausschaffungsbefehl oder Ausreisebefehl. Er muss gehen und er kann zum Land ausgeschafft werden. Der andere sagt, aber im Moment kann man die Ausschaffung nicht vollstrecken. Das kann man im Moment nicht machen. Und wo ihm Abrego Garcia seine Anwälte klagt, gibt es einen Moment in dem Verfahren, wo dann das US-Justizministerium zugibt, dass es da um einen Administrative Error ging, also einen Administrativfehler, einen Irrtum. Das sagen mehrere Leute sogar, auch die Einwanderungsbehörde ICE sagt das. Aber der Mann ist jetzt weg und er kann jetzt nicht mehr zurückgeholt werden. Und der Fall geht dann nachher in den Gerichten rauf. Also das ist ja offensichtlich etwas, was störend ist und sich widerspricht. Die Richterin, die dann mit dem betraut ist, sagt, das ist eine vollkommen gesetzlose Aktion von der US-Regierung. Und zu dem Schluss kommt dann am Schluss auch der Supreme Court von den USA, wo dann der ganze Fall landet. Er sagt, dass zwar der Ausschaffungsbeschluss Bestand hatte, quasi, aber weil eben der Schutzstatus rum war, man hätte ihn nicht dürfen nach El Salvador bringen und ausgerechnet nach El Salvador wieder gebracht, sagen sie, dass sie illegal sei, die Abschiebung. Und jetzt kommt so ein Satz, wo immer noch darüber gestritten wird, was der eigentlich heisst. Die Behörden müssen da alle möglichen Schritte unternehmen, um den Garcia zurück in die USA zu bringen. Auf Englisch sagen sie «facilitate». Und sie schwächen eben den ursprünglichen Beschluss von der Richter ein bisschen ab, die hat gesagt, effectuate, also sie müssen es machen. Und der Supreme Court sagt nachher, sie müssen erleichtern, dass er zurückkommt. Und um das streitet man jetzt gerade. Die Trump-Regierung rührt keinen Finger, um den Mann wieder zurückzubringen.
Jedenfalls ist spätestens jetzt der Fall vom Abrego Garcia höchst politisch, kann man sagen, und auch eben weltweit bekannt. Am 14. April ist der Präsident von El Salvador auf Staatsbesuch gewesen im Weissen Haus. Und auch dort ist der Fall Abrego Garcia zum Thema geworden.
First and foremost, he was illegally in our country. He had been illegally in our country. And in 2019, two courts, an immigration court and an appellate immigration court, ruled that he was a member of MS-13 and he was illegally in our country. Right now, additional paperwork had needed to be done. That's up to El Salvador if they want to return him. That's not up to us. The Supreme Court ruled, President, that if, as El Salvador wants to return him, this is international matters, foreign affairs, if they wanted to return him, we would facilitate it.
Wir hören da Pam Bondi, die Justizministerin von Donald Trump, und wir hören, wie sie super das Doppelspiel erklärt, was jetzt die Amerikaner machen. Oder? Also wir haben den Mann, der in den USA war, und er hätte eigentlich müssen ausreisen und ausgeschafft werden, aber er hätte nicht können ausgeschafft werden, weil er bedroht ist daheim. Und der ist Bürger von El Salvador. Und jetzt ist er nach El Salvador zurückgebracht worden von der amerikanischen Regierung. Der Supreme Court sagt, das war ein Fehler gewesen, ihr müsst den wieder zurückholen, der muss ein faires Verfahren bekommen in den USA. Und jetzt sagt sie, ja, wir können ja gar nichts machen, das ist ein Bürger von El Salvador, der in El Salvador ist. Die Vereinigten Staaten sind nicht zuständig für El Salvador. Und abgesehen davon war der Mann illegal im Land gewesen, und abgesehen davon war dann ein Gangmitglied gewesen. Und wir haben ja vorher mehrmals darüber geredet, dass die Gangmitgliedschaft eben nicht zweifelsfrei bewiesen ist. Das ist einfach mal ein Vorwurf gewesen. Aber sie stellt sich jetzt auf den Standpunkt, der einsteht. Und dort bleibt er auch.
Nebendran in dieser Szene sitzt ja auch der Präsident von El Salvador, der Nayib Bukele. Er sagt dazu das.
How can I smuggle? How can I return him to the United States? It's like I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, I mean, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States.
Also ja, ich muss fast ein bisschen schmunzeln, oder? Da hören wir jetzt das Doppelspiel von der anderen Seite und es ist überhaupt nicht lustig zum Schmunzeln, aber einfach, weil es dermaßen zynisch ist. Also der Bukele, der Präsident von El Salvador, sagt, ja, also ich kann den Mann sicher auch nicht in die USA zurückschicken, weil der ist ja ein Terrorist und ich müsste den quasi in die USA überschmuggeln. Und jetzt haben wir da einen Mann, einfach nochmal, der zwar illegal ohne Aufenthaltspapiere in den USA war, aber wo nur der Vorwurf besteht, er sei ein Gangmitglied gewesen. Das alles beruht auf einem Chicago Bulls-Käppi, auf einem Pulli und auf einer anonymen Zeugenaussage, die niemand überprüfen kann. Und jetzt hockt der Herr Bukele im Oval Office im Weißen Haus und behandelt es schon als Fakt, dass er ein Terrorist ist. Und natürlich schickt er dann in die USA zurück, und das kann er gar nicht. Und da schieben jetzt die Amerikaner und El Salvador einander einfach die heiße Herdöpfel hin und her. Die Amerikaner sagen, ja, wir würden ihn schon nehmen und ihm ein Verfahren geben, aber El Salvador muss entscheiden, ob sie es machen. Und El Salvador sagt, ja, wir können doch den nicht in die USA schicken, der ist ein Terrorist. Und am Schluss ist niemand mehr da, wo dem Abrego Garcia ein faires Verfahren gibt und feststellt, was stimmt denn jetzt eigentlich? Weil die Fakten sind ja eben nicht klar. Es ist nicht erwiesen, dass er ein Gangmitglied ist. Es ist nicht erwiesen, dass er Mitglied in einer terroristischen Organisation ist. Und er hat jetzt gar keinen Zugang mehr zu den Verfahren, die ihm das könnten beantworten, die Frage, in einem rechtsgültigen, rechtsstaatlichen Verfahren.
Fabian, die Geschichte vom Kilmar Armando Abrego Garcia, ist das ein Einzelfall?
Die Geschichte ist ein besonders krasser Fall und es ist ein besonders krasser Fall, weil man so gut sieht, was das Problem ist, wenn man die rechtsstaatlichen Verfahren einfach abkürzt. Es ist unklar, ob es noch andere so krasse Fälle gibt, aber also denkbar ist es durchaus. So krass im Sinne, dass jemand einen Schutzstatus hat und dann aber plötzlich trotzdem genau in das Land gebracht wird. Genau so einen Fall gibt es keinen zweiten. Aber es gibt ganz viele so problematische Fälle. Also wir haben Leute, die zum Beispiel eine Green Card haben und die Green Card wird jetzt plötzlich aberkannt. Das wäre in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung C, also eine langfristige Aufenthaltsbewilligung. Von heute auf morgen aberkannt, weil die Person in der Nähe von pro-palästinensischen Protest war. Und dort wird das begründet mit einem Gesetz, das im Außenminister relativ weitgehende Entscheidungsbefugnis gibt, einfach so eine Green Card oder auch ein Visum abzuerkennen. Der Donald Trump redet davon, dass er gerne Kriminelle, die amerikanische Bürger sind, nach El Salvador ausschaffen in die Gefängnisse dort. Und wir wissen ja aus der amerikanischen Justiz, dass es sehr viele Fehlurteile gibt, auch Leute mit Fehlurteilen hingerichtet worden sind. Also es ist davon auszugehen, dass es weitere vergleichbare Fälle gibt. Der Donald Trump hat versprochen, er will die grösste Ausschaffungsaktion in der Geschichte der Vereinigten Staaten machen. Er will mindestens 1 Million Leute, jetzt glaube ich im ersten Jahr ausschaffen. Insgesamt hat er von bis zu 15 Millionen Leuten so angedeutet. Er hat nie eine ganz konkrete Zahl genannt. Und wenn man mit so einem Tempo vorgeht und so hart vorgeht und so brutal vorgeht, ist klar, dass Fehler passieren. Und die Fehler, die sind, würde ich behaupten, nicht nur in Kauf genommen, sondern die werden zum Teil bewusst begangen, also nicht nur im Einzelfall. Ich wollte damit nicht sagen, dass der Fall von Kilmar Armando Abrego Garcia quasi absichtlich so passiert ist. Ganz sicher geht man absichtlich so vor, dass man so Fehler macht. Es geht darum, ein Exempel zu statuieren. Es geht darum, den Leuten Angst zu machen. Es geht darum, die Leute dazu zu motivieren, von selber auszureisen, wenn sie kein Aufenthaltspapier haben im Land. Das sagt Donald Trump auch sehr offen. Und das sagt sein Ausschaffungszar, wenn er dem sagt, Herr Holman sagt das auch offen. Es geht darum, Leute abzuschrecken, dazu zu bringen, das Land von selber zu verlassen.
Wir haben vor ein paar Wochen in dem Podcast schon mal über die Gefahr geredet, dass der Trump könnte Gerichtsentscheid ignorieren. Mit dem Martin Kilian ist das gewesen in einer Folge. Ist das jetzt der erste Fall, wo sich der Trump so konkret über den Supreme Court hinwegsetzt?
Das ist der erste Fall, wo er so weit geht. Ob er sich wirklich schon über den Supreme Court hinweggesetzt hat, die Debatte läuft genau noch unter Juristen. Also es gibt Verfassungsrechtler da in den USA, die sagen, das ist eigentlich schon lange passiert, die Verfassungskrise, die ist schon lange in Gang. Der Donald Trump setzt sich laufend über Gerichtsentscheide hinweg. Also auch im Zusammenhang mit so Ausschaffungsaktionen hat er zum Beispiel auch die Amtsenthebung von einem Richter verlangt. Und dann gibt es andere Juristen, die sagen, ja nein, so klar ist das also noch nicht. Ich habe vorher davon geredet, der Supreme Court hat gesagt, die Regierung muss erleichtern, dass der Abrego Garcia in die USA zurückkehren kann und muss sich nicht darum tun. Der Trump argumentiert, dass die Verhandlungen mit El Salvador zum Abrego Garcia zurückbringen, dass das Aussenpolitik ist. Diplomatie und Außenpolitik ist eine Kompetenz vom Präsidenten und nicht von dem Gericht. Er stellt sich darum auf den Standpunkt, dass er eben das Gericht nicht ignoriert, sondern einfach im Rahmen von seinen eigenen Kompetenzen handelt. Aber Donald Trump hat ja keinen Finger gerührt, um den Abrego Garcia frei zu bekommen. Die US-Botschaft in El Salvador hat keinen Finger gerührt, um den Abrego Garcia frei zu bekommen. Also, heisst jetzt der Spielraum vom Präsidenten auch, dass er einfach nichts darf machen, obwohl das Gericht gesagt hat, er muss möglichst erleichtern, dass der Macher zurückkommt. Die Debatte läuft jetzt und das ist juristisch eine sehr, sehr technische Debatte. Meine Meinung dazu ist, dass der Trump zwar so tut, als ob er das Gericht noch respektiert, um sich nicht gerade im Vorwurf aussetzen, dass er sie eben in den Wind schlägt. Aber den Geist von diesen Gesetzen verletzt er schon lange. Und in dem anderen Fall von dem Richter, wo er die Amtsenthebung verlangt hat, läuft jetzt bereits auch ein Verfahren wegen Contempt of Court, heisst das. Das ist ein Straftatbestand, also ein Verbrechen, dass man einen Gerichtsentscheid nicht umsetzt als Regierung. Und da ist jetzt aber noch am Anfang der Prozess. Und da geht es darum, quasi feststellen, einzelne Beamte haben die sich strafbar gemacht. Das dürfte sich noch eine Weile hinziehen. Was man einfach sieht, ist, der Spielraum von Trump gegen die Gerichtsentscheid zu ignorieren, ohne dass er sie gerade ganz offensichtlich ignoriert und das auch offen sagt, der wird immer kleiner und man läuft immer mehr auf den Moment zu, wo es so eine Konfrontation braucht und der Supreme Court dann irgendwann gezwungen wird, ganz, ganz klar zu sagen, ist jetzt das noch in Ordnung, was er Trump macht oder nicht? Oder sich dann eben sagen, wir nehmen uns da draus. Der Trump ist der Präsident und der Präsident hat im amerikanischen System eine unglaubliche Macht und die lassen wir ihn ausüben. Und wo das wird enden, das werden wir in den nächsten Monaten sehr, sehr eng verfolgen und da werden wir noch ein, zweimal darüber reden, da bin ich überzeugt.
Also die Entwicklung ist eigentlich klar, wenn man dir so zulässt. Es gibt da einen Konflikt, der sich quasi immer ein bisschen mehr zuspitzt. Wenn ich dir aber so zulasse, dann geht es in dem ganzen konkreten Fall, wo wir jetzt darüber reden, eigentlich ja eben auch um viel mehr als um El Salvador oder um Deals mit dem Präsidenten Nayib Bukele und die Abschiebung von solchen Migranten, oder?
Ja, da bin ich überzeugt. Es gibt schon die Leute, die sagen, es geht da vor allem um die Abschiebung und alle Amerikaner stehen hinter dem und das braucht jetzt einfach. Ich bin überzeugt, dass Donald Trump tatsächlich probiert, die Widerstandsfähigkeit von den Gerichten zu testen, wie viel in die in Brem sind. Und der Fall der Migranten ist einfach für ihn ein politisch sehr, sehr dankbarer Fall. Wir haben im Wahlkampf gesehen, das Thema Migration, das hat den Leuten unter den Nägeln brennt. Wenn man Leute, die ohne gültige Aufenthaltspapiere in den USA sind, abschiebt, ist das für sehr viele Amerikaner einfach, zu sagen, ja gut, aber der hätte ja müssen gehen. Und dann mit der institutionellen Argumentation zu kommen und zu sagen, ja, aber da hat es im Fall Gericht und da hat es Verfahren und es braucht eine Rechtsstaatlichkeit. Das sind Gedankenschritte, die deutlich weitergehen und weiter weg sind von dem Punkt, ja, wir müssen unsere Gesellschaft schützen vor illegalen Migranten. Und das ist auch ein Fall, wo die Demokraten jetzt drin tappen, oder? Die Demokraten, die reden jetzt über die Rechtsstaatlichkeit, die bringen so Argumente vor, wie ich sie jetzt auch da erzählt habe. Und das sind Argumente, die schwer nachvollziehbar sind und wo laut Umfragen bei vielen Leuten nicht so gut ankommen, nicht so gut landet. Und der Donald Trump macht das sehr geschickt. Also seine Sprecherin Caroline Leavitt hat letztens über den Fall von Abrego Garcia geredet und hat dann an dieser gleichen Pressekonferenz die Mutter eingeladen von einer jungen Frau, die auch in Maryland umgebracht worden ist von einem Migrant. Und hat dann die Mutter erzählen, was es für sie heisst, wenn man Migranten hat, Illegale in ihrem Staat. Und es hat niemand gesagt, der Abrego Garcia sei einer, der gewalttätig geworden sei in dieser Pressekonferenz. Aber Donald Trump hat unterdessen gesagt, er sei ein gewalttätiger Krimineller. Der Abrego Garcia hat sich nie irgendeiner Gewalttat schuldig gemacht, außer die häusliche Gewalt, die wir mal davon gehört haben. Aber von dem haben sie nicht einmal geredet. Aber es wird dann eine Verbindung gezogen von jeglichen Migranten, die kein Papier haben, zu Migranten, die kriminell sind. Und der Trump benutzt das Ganze als Hebel, um das Gerichtsverfahren aushebeln und zum Gericht dazu zwingen, ihm möglichst wenig Hürden aufrechtzuerlegen. Und wenn er sich da durchsetzt, bin ich überzeugt, wird er auch noch weitergehen, dass er auch noch in anderen Politikfeldern probieren, die nichts mit der Migration zu tun haben.
Genau, es stellt sich in dem Zusammenhang auch noch eine andere Grundsatzfrage, nämlich, wenn gilt jemand quasi als so kriminell, dass man sie oder ihn muss ausschaffen muss? Und vor allem auch, wer entscheidet das künftig? Wer definiert das?
Genau, das Verfahren ist relativ klar und das ist in den USA wie in der Schweiz auch. Eben, das sind gerichtliche Verfahren, da geht man all die Schritte durch. Das sind langwierige Verfahren, es sind ja aber auch schwierige Abklärungen zum Treffen häufig. Oder? Also genau gleich, wie es in der Schweiz schwierig ist, zum beurteilen, wie es in einer Person in Afghanistan wieder geht und ob die Asylgründe zutreffen, die die Person geltend macht. Ist es auch da schwierig zu herausfinden, wie die Verhältnisse in El Salvador genau sind. Und der Trump findet das alles viel zu umständlich. Der Vizepräsident J.D. Vance hat auch gesagt, man hat im Moment gar nicht die Ressourcen, man hat einfach viel zu viel Asyl gesucht, man hat gar keine Zeit, um die alle zu prüfen. Also müssen wir jetzt die Leute einfach im Zweifelsfall mal ausschaffen und dann schauen. Es gibt eben auch Direktiven an die Einwanderungsgerichte, wo der Abrego Garcia vorher der tätig war, dass sie Fälle, wo sie annehmen aufgrund der Akten, dass eine kleine Chance betrifft, dass man die gar nicht mehr genau anschaut, sondern einfach im Vornherein schon abweist und die Leute heimschickt. Und das ist eine Diskussion, wo Trump überzeugt ist, dass er politisch gewinnen kann, weil er überzeugt ist, dass er die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat und weil er überzeugt ist, dass Demokraten politisch verlieren, wenn sie probieren, die Institutionen zu verteidigen. Und vielleicht, das ist noch wichtig, oder? Also die Amerikaner verstehen sich viel, viel mehr als eine Einwanderungsgesellschaft, als wir das in Europa tun. Und es hat in der amerikanischen Geschichte immer wieder Wellen gegeben, wo man gesagt hat, man will weniger Zuwanderer. Es hat das gegeben, wo Leute aus Japan gekommen sind, wo Leute aus China gekommen sind. Es hat das schon gegeben, wo die irischen Einwanderer Mitte vom 19. Jahrhundert angekommen sind. Aber im 20. Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat die USA eigentlich sehr lange eine sehr offene Migrationspolitik gehabt. Und Leute dürfen kommen. Leute können auch, wenn sie papierlos sind, arbeiten. Man hat zum Beispiel den Leuten ermöglicht, Steuern zu zahlen, ohne Angst, dass ihre Steuerdaten gebraucht werden, um sie auszuschaffen. Das ist in Europa zum Beispiel nicht denkbar. Man bekommt eine Krankenversicherung über, wenn man ohne Papier im Land ist. Man kann Kinder in die Schule schicken. Und das ganze System, das ändert Trump jetzt. Die USA sollen wieder eine geschlossenere Gesellschaft werden, die stärker die Migration kontrolliert. Es ist näher am europäischen Modell, muss man sagen, als es bis jetzt war.
Wie geht es denn mit dem Abrego Garcia jetzt weiter?
Was man unterdessen weiss, ist, dass er nicht mit dem Hochsicherheitsgefängnis ist. Er ist in ein anderes Gefängnis verleiht worden. Er ist dort dann auch einen Senator aus Maryland treffen, der sich erkundigen kann, wie es ihm geht. Aber seine rechtlichen Aussichten sind sehr, sehr ungewiss. Also, solange er nicht in den USA ist, kann sein Fall nicht vor ein Gericht kommen, von einem amerikanischen. El Salvador weigert sich, ihn daher zu schicken. Die Amerikaner weigern sich, ihn daher zu holen. Bis auf Weiteres wird seine Frau sich keine Hoffnungen machen können, dass er wieder in die USA zurückkommt.
Danke vielmals, Fabian, bis hierher. Zum Schluss wollen wir noch, wie immer, eine Hörerinnen- oder eine Hörerfrage beantworten. Und zwar hat uns Barbara Keller geschrieben. Sie fragt sich, ob es denn unter den Republikanern oder auch in Trumps innerer Entourage eigentlich immer noch niemand gibt, der sich getraut, ihm zu widersprechen. Es macht für sie so ein bisschen den Eindruck, als würden sich alle schön stillhalten, egal wie quasi irrwitzigem Trump seine Ideen werden. Sie würden sich stillhalten, auch weil sie Angst haben, bei ihm in Ungnade zu fallen. Wie nimmst du das wahr, Fabian, in der republikanischen Partei?
Es gibt durchaus Leute, die Trump widersprechen. Wir wissen das unter anderem aus dem Signal-Chat, dem berühmten, wo führende Regierungsmitglieder sich austauscht haben über den Krieg gegen die Houthis in Jemen. Dort hat der Vizepräsident J.D. Vance gesagt, hey, aber weiss denn der Trump überhaupt, was er genau mit so einem Krieg würde machen? Also wir wissen, dass es interne Diskussionen gibt. Wir können auch davon ausgehen, dass Trump hat durchaus Leute in sein Team geholt, die verschiedene Gesichtspunkte vertreten, im Handelsbereich zum Beispiel. Das Scott Bessent, der Howard Lutnick, die sind eher von der Wall Street, die sind eher Freihandelstypen. Dann haben wir seinen Trade-Berater, der Peter Navarro, ist ein überzeugter Verfechter von diesen Zöllen. Und der Trump lässt diesen Leuten zu, wie sie die Argumente austauschen, und er entscheidet nach der. Aber eine ganz andere Frage ist, was nach außen passiert. Nach außen vertreten die selbstverständlich alle in Trumps Linie, weil die haben alle ihr Amt bekommen. Unter Voraussetzung, dass der Trump der Entscheider in Chief ist, dass er der starke Mann ist, dass er muss unangefochten der können sein, der Entscheidungen fällt. Hat jetzt die Prämisse nicht angenommen, hat jetzt ihren Job gar nicht bekommen. So ist es nachher zu erklären, und es gibt dann durchaus so Situationen, wo man fast wie früher im Kreml in der Sowjetunion probiert herauszufinden, was ist genau hinter den Kulissen passiert, wer hat was gesagt, wenn über Zölle entschieden wird, was hat jetzt echt der Lutnick gesagt und was hat jetzt echt der Bessent gesagt. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu durchschauen, wenn man nicht selber Teil von dem innersten Kreis ist. Und es ist schon so, also im Grundsatz halten alle schön still, auch bei jeder noch so irrwitzigen Idee, weil Donald Trump ist im Moment ein starker Mann. Donald Trump hat auch sehr klar gemacht, dass Leute, die auf seiner Seite stehen, dass er für die schaut, dass er denen im Notfall, wenn sie sich strafbar machen, eine Begnadigung ausspricht. Und er hat auch sehr klar gemacht, dass alle, die sich ihm widersetzen, ziemlich hart verfolgt werden und ziemlich unterdurch müssen. Und ich glaube, in dieser Mischung ist das zu erklären, was wir im Moment gerade sehen.
Sehr interessant. Danke für die Antwort auf die Frage von Barbara Keller. Wenn auch ihr eine Frage habt, dann schreibt uns gerne ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Fabian, danke dir vielmals. Liebe Grüße nach Washington und bis bald.
Ja, danke noch. Ciao. Liebe Grüße auf Zürich.
Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», dem «Bund», der «Berner Zeitung», der «Basler Zeitung» und allen anderen Tamedia-Titeln. In der Woche zieht Christoph Münger zusammen mit Fabian Fellmann und Tina Kempin-Reuter eine grosse Bilanz über die ersten 100 Tage im Amt von Donald Trump. Das war es für diese Woche. Produzentin dieser Folge ist Laura Bachmann. Mein Name ist Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.